Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute haben wir eine Q&A-Spezialfolge.
Let's go!
Letzte Woche lief ja überhaupt keine Sommerhausfolge und wir haben uns gedacht, dass das eigentlich der perfekte Zeitpunkt ist, um mal wieder eine Q&A-Folge einzuschieben. Das haben sich viele von euch tatsächlich in den DMs auch gewünscht. Für diejenigen von euch, die kein Instagram haben, wir haben am Sonntag bei Instagram gefragt, gibt es irgendwelche Fragen, die ihr an uns habt? Egal worum es geht, es kann um das Sommerhaus gehen, um Trash-TV generell oder auch zu uns. Könnt ihr einen Fragensticker schreiben und die beantworten wir heute. Und von den Themen ist tatsächlich echt eine gute, bunte Mischung.
Das sind ja meine Lieblingsfolgen. Ich habe das Gefühl, bei den Q&A-Folgen, okay, das ist erst die zweite, aber trotzdem, da sind wir so nah an der Kohorte dran wie sonst nicht. Das ist wirklich, es kommt mir ein bisschen vor wie so ein richtiges Gespräch.
Und wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich echt ein großes Bedürfnis nach Struktur habe. Deswegen habe ich die ganzen Fragen aus dem Fragensticker bei Instagram rausgeschrieben und nach Themen sortiert, damit wir das hier ganz strukturiert durchgehen können. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Aber bevor wir reinstarten, ganz wichtig zu sagen, wir haben natürlich die ganzen Nachrichten und Zuschriften, die uns geschickt hat zur letzten Sommerhausfolge. Die lassen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen. Die besprechen wir aber nicht heute nach, sondern dann nächste Woche, wenn wir eine Podcast-Folge machen, zum Sommerhaus wiedersehen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch diesen ganzen Mikro-Alltagsfeminismus, den ihr mit uns geteilt habt. Da waren auf jeden Fall richtig viele Highlights dabei. Aber dann starten wir rein. Franzi, Sommerhausfragen. Ich glaube, die erste Frage, da müssen wir schon wieder ausholen. Ich glaube, das war auch unser Problem bei der letzten Q&A-Folge, glaube ich. Denn wir haben das ja schon mal gemacht vor ein paar Monaten. Und da konnten wir am Ende tatsächlich, glaube ich, nur 4 Fragen oder so beantworten. Weil wir bei jeder Frage in ein Mini-Rabbit-Hole gefallen sind und so unfassbar weit ausgeholt haben. Wir haben uns vorgenommen, das machen wir dieses Mal nicht. Wir beantworten einige Fragen ein bisschen ausführlicher, aber viele auch ein bisschen kürzer. Aber ich glaube, Frage 1 ist eine, die wieder ein bisschen ausatmet. Okay, ich lese die mal vor. Und zwar schreibt eine Zuhörerin: Ich habe eine Frage zur letzten Folge. Es geht um die Diskussion um die herausgeschnittenen homofeindlichen Aussagen im Sommerhaus und den Umgang damit. Ich bin ganz klar gegen jede Form der Diskriminierung und möchte, dass nichts davon reproduziert wird. Ich frage mich aber, warum so oft ein Unterschied gemacht wird in der Gewichtung der verschiedenen Diskriminierungsformen. Ich habe das Gefühl, Rassismus und Homofeindlichkeit haben glücklicherweise keinen Platz mehr in Formaten. Es gibt Rauswürfe, Einordnungen, es wird rausgeschnitten und so weiter. Bei Sexismus, Klassismus oder Ableismus hingegen gibt es weder Rausschneiden, oft noch nicht mal ein Wegpiepen. Ich verstehe es einfach nicht. Diese Formen sind doch mindestens genauso gefährlich. Könnt ihr mir das erklären?
Diese Frage ist wahnsinnig komplex, aber ich versuche es einfach mal. Ich finde erstmal voll wichtig zu sagen, dass ich die Frage richtig gut finde, weil das stimmt natürlich. Also Schmerz ist ja so mit anderem Schmerz eigentlich nicht vergleichbar. Wir können jetzt nicht sagen, ist jetzt eine queerfeindliche Aussage schmerzhafter als eine rassistische und so weiter, sondern das ist einfach alles schlimm und das verdient eigentlich auch alles einen ähnlichen Raum. Aber jetzt zu der Frage, warum das trotzdem so ist, dass manches mehr Raum hat als anderes. Ich würde sagen, das hängt ganz viel damit zusammen, wo unser Bewusstsein, unser gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für verschiedene Formen der Diskriminierung eben ist, wie weit wir da sind. Und da gibt es halt schon auch Unterschiede, da stimme ich der Person, die Frage gestellt hat, zu, dass da aktuell wir noch nicht so weit sind, dass wir wirklich über alle Diskriminierungsformen aufgeklärt genug sind. Und warum das so ist, finde ich, ist eine ganz gute Erklärung in dem Buch Sprache und Sein zu finden von Kübra Gümsey. Und da beschreibt sie, dass die Geschichten, die wir uns erzählen und damit halt auch die Repräsentationen, die wir von verschiedenen zum Beispiel Personengruppen in einer Gesellschaft haben, dass diese Narrative maßgeblich von Machtstrukturen geprägt sind. Also wir haben zum Beispiel ein Bild von Frauen und vielleicht wird es dem Bild von Frauen oder der eigentlichen Lebensrealität von Frauen gar nicht so gerecht, weil sie halt im Schnitt weniger Macht haben als Männer und die Narrative, die wir uns erzählen oder die Geschichten, die wir uns erzählen, maßgeblich deshalb durch diese Perspektive der eben eher machtvollen Gruppe geprägt sind. Und das kann man eigentlich auf alle Diskriminierungsformen übertragen, dass wir einfach gar nicht so gute Repräsentation von den Lebensrealitäten haben, von Menschen, die eben unter dem Ganzen leiden, weil unsere Narrative, unsere Geschichten so stark davon geprägt sind, dass wir uns immer wieder Geschichten erzählen, die von mächtigeren Gruppen sozusagen erzählt werden. Das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber ich finde, das Ganze wird klarer, wenn man sich vor Augen führt, was für Repräsentation oder was für komische Vorstellungen wir alle schon mal hatten. Wenn ich mir überlege, als ich aufgewachsen bin, was ich teilweise auch selber für Scheiße reproduziert habe, für die ich mich heute in Grund und Boden schäme. Und dass es eben einen gewissen Grad an Aufklärung brauchte und auch Menschen in mächtigere Positionen kommen, die davon betroffen sind, denen ich dann zuhören durfte, wodurch ich dann lernen durfte, wie es denen mit gewissen Sachen geht. Und das war halt einfach alles ein super langer Weg, da zu lernen und loszulassen. Und ich glaube, das passiert gerade. Und bei Queerfeindlichkeit oder Rassismus sind wir da vielleicht einfach teilweise schon ein Schrittchen weiter als zum Beispiel bei Sexismus. Wobei teilweise auch nicht. Also ich glaube, so dieser Vergleich ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, meine Antwort wäre sehr lang. Es geht um Macht. Macht bestimmt, wer gehört wird. Unterrepräsentierte Gruppen in Machtpositionen werden nicht gehört. Deshalb wissen wir auch oft nicht, was sie verletzt. Das ändert sich gerade, aber einfach noch nicht genug. Da sind wir dran. Und eigentlich könnten wir damit ganze Bücher füllen, so wie Kübra Gümsey.
Franzi, Frage 2. Wie findet ihr es, dass Emut ein Haus kaufen wollen?
Ich hoffe, die machen gute Verträge. Aber das gilt ja ganz generell. Ich hoffe auch, dass bitte alle Menschen, die heiraten, macht gute Verträge. Guckt euch das genau vorher an. Alles, was irgendwie eine längere Verpflichtung beinhaltet, muss wirklich im Vorhinein gut abgesteckt werden.
Ich habe ja schon öfter mal euch erzählt, dass ich ganz lange an so einer Business School auch gearbeitet habe und mit den ganzen Ökonomen immer zusammen waren und Ökonominnen. Und wir haben auch, die sind hier oft schlecht schon weggekommen in diesem Podcast, aber ich habe geliebt, wie die Beziehungen geführt haben, denn sobald da jemand zusammengezogen ist oder geheiratet hat, das war so ein richtiges ökonomisches Arrangement, da wurden Excel-Tabellen erstellt, die haben alles minutiös aufgeschrieben und haben ganz rational sich überlegt, okay, im Fall einer Trennung, was werden wir dann machen? Das war oft ein bisschen exzessiv, aber ich dachte mir, es ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also tatsächlich, eine befreundete Ökonomin von mir, die hat, als sie zusammengezogen ist mit ihrem Partner und die zusammen Sachen gekauft haben, haben die jede einzelne Anschaffung, Kaffeemaschine, Toaster, haben sie in einem Excel-Sheet dokumentiert und haben dann dokumentiert, wer das am Ende wieder mitnehmen kann und mit wie viel Prozent die Anschaffung auch quasi abgeschrieben wird für den Fall, dass jemand das anders übernehmen wollte und so. Also es war wirklich sehr schlau aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob man es in diesem Detail machen muss, aber zumindest so diese generelle Grundidee, dass man sich zu dem Zeitpunkt, wo man sich noch gut versteht, Gedanken drüber macht, wie wollen wir uns verhalten, wenn wir uns nicht mehr so gut verstehen, ist, glaube ich, gar nicht so eine verkehrte Idee.
Absolut. Gerade in dem System, in dem wir leben, in dem das viel zu häufig passiert, dass Frauen ganz, ganz viel in das Haus reinwirtschaften, aber durch Arbeit, die wir einfach leider nicht bezahlen, es ist wahnsinnig wichtig, sowas festzuhalten und wirklich auch zu schauen, dass dann dieses eben Erwirtschaftete im Haus auch als Arbeit gesehen wird und auch die Person, die das eben erarbeitet, Anteile am Haus dadurch bekommt.
Aber das sieht man auch viel zu oft, ne? Dass ein Haus vielleicht einem Mann gehört, weil der ja auch wahrscheinlich schon älter war, dann die Anzahlung leisten konnte und so weiter und so fort. Eine Frau zieht mit ein und dann putzt sie 20 Jahre lang diese Bude, stopft alle Löcher, kümmert sich um den ganzen Garten, diese ganze Care-Arbeit, die da reingeht, wenn man dafür jemanden bezahlen müsste. Das wäre unfassbar teuer. Und dann am Ende, wenn die sich scheiden, wird gesagt, ja, aber steht nicht im Grundbuch. Auf Wiedersehen.
Die hat ja gar nicht gearbeitet dafür.
Da hat die doch nichts mit zu tun mit diesem Haus. Dass sie da auch stundenlang gewartet hat, bis vielleicht Mechaniker kommen, das alles koordiniert hat, wahrscheinlich sogar diese ganzen Nebenkostenabrechnungen und diese ganzen Sachen gemacht hat, unentgeltlich, und dann am Ende gehört ihr nichts davon.
Was meinst du, wie teuer eine persönliche Köchin ist? Kannst du ja aber mal ausrechnen.
Um zurück auf Emma und Ume zu kommen. Wir wünschen natürlich alles Beste und hoffen, dass es gute Verträge gibt. Denn zumindest statistisch gesehen, das haben wir ja letzte Folge schon besprochen, ist die Chance, dass sie sich trennen, jetzt gar nicht mal so niedrig.
Nicht wegen dem Sommerhaus, wie uns Dina ganz perfekt vorgerechnet hat, aber einfach ganz generell, weil sich Paare nun mal trennen.
Nächste Frage. Wie viel lernen wir von Formaten wie dem Sommerhaus, wie man Beziehungen scheinbar führt? Franzia, würde ich direkt gerne einspringen, wenn das okay ist. Und zwar würde ich sagen, dass wir tatsächlich eigentlich den ganzen Tag lernen und alles, was wir uns anschauen, dadurch lernen wir implizit irgendwas. Ob das gut ist oder schlecht, das ist natürlich nochmal dahingestellt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn wir uns solche Shows wie das Sommerhaus immer und immer wieder ansehen und da immer wieder, ohne dass es kommentiert wird, Beziehungen sehen, wo Leute sich beschimpfen, erniedrigen und tatsächlich sogar bedrohen gegenseitig, dann schafft das auf lange Sicht eine Normalität und wir lernen dadurch, aha, das ist normal und es ist normal, sich so zu verhalten. Und dann finden wir das wahrscheinlich auch gar nicht mehr so schlimm, wenn sich jemand anderes uns gegenüber so verhält oder wenn wir uns jemandem anderen so gegenüber verhalten oder wenn wir Leuten dabei zusehen, wie die sich so verhalten. Und es ist auf lange Sicht, glaube ich, schon, gefährlich ist ein großes Wort, aber das macht mir schon ein bisschen Angst. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, das, was wir da sehen, da drüber nachzudenken, das zu reflektieren, mit anderen Leuten zu diskutieren und sich ganz explizit zu fragen, ist das wirklich normal und möchte ich das in einer Welt leben, wo das normales Verhalten ist?
Absolut. Und repräsentiert jetzt ein Format oder Beziehungen, die in einem Format gelebt werden, was sich ja am Ende auch verkaufen muss und damit mit emotionalem Extrem irgendwie auch auf eine Art spielt, repräsentiert das jetzt die Durchschnittsbeziehung?
Andererseits weiß ich auch gar nicht, wie viel Macht wir so oder wie viel Initiative wir den Zuschauenden da so beimessen können. Denn ja, man kann sich so oft fragen, wie man will danach, ist das gesund, ist das normal, finde ich das in Ordnung? Und kann dann aber dadurch ja trotzdem nichts dagegen machen, dass man es immer wieder sieht und dass es dann automatisch einfach normal wird. Ne? Wenn man das immer wieder sieht, dann wird es einfach normal. Deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, die Verantwortung, finde ich eigentlich, ist noch mehr bei den Sendern, da mal zu intervenieren, einzuschreiten und das ein bisschen besser einzuordnen. Ich finde, das machen die jetzt auch immer mehr ein bisschen. Ne? Also, okay, noch längst nicht genug. Aber ich sehe zumindest auf Instagram immer wieder, dass die Accounts, vor allem von RTL, dass die immer so einordnende Posts auch machen. Hier und da mal wieder. Möchte auch mal sagen, finde ich nicht genug. Aber ich sehe da einen kleinen Anfang schon mal.
Traum ist ja immer noch, dass sie uns mal so mitfliegen lassen für ein paar Wochen. Und wir dann so einordnen können und den Leuten richtig beiseite stehen können.
Ach, dann bitte irgendwie nach Thailand und nicht nach Bocholt.
Ich glaube, Sommerhaus könnte ich nicht.
Das waren die Fragen zum Sommerhaus. Wir gehen weiter zu Trash-TV.
Gibt es Studien dazu, wer Trash-TV schaut?
Das fand ich eine wunderbare Frage, denn das werden wir tatsächlich oft gefragt. Und tatsächlich habe ich auch ganz oft bei Instagram und bei TikTok auch schon gesehen, dass Leute sagen, es gibt angeblich Studien, die belegen, dass vor allem gut gebildete Menschen Trash-TV schauen und dass wir uns deswegen alle besser fühlen können. Und das habe ich auch schon ganz oft gehört und mir haben tatsächlich auch sehr oft, als ich an der Uni gearbeitet habe, selbst da haben immer wieder Leute so ihren Reality-TV-Konsum gerechtfertigt. Und ich habe mich irgendwann mal auf die Suche gemacht und habe mir gedacht, wo gibt's eigentlich diese ominöse Studie dazu? Und was haben die da genau gemacht? Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber diese Studie habe ich nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist eine andere Studie, die sich nämlich anguckt, wer Trashy Television guckt. Aber da muss man sich einmal gucken, okay, wie definieren die Trashy Television? Ne? Und da ging es halt um so Low-Budget-Filme, sowas wie Sharknado zum Beispiel. Und da, in dieser Studie haben die tatsächlich gefunden, dass das anscheinend die Leute, die solche Filme gucken, sowas wie Sharknado, dass die im Durchschnitt wohl ein bisschen höheren Bildungsgrad haben, als Leute, die nicht solche Filme schauen. Und ich glaube tatsächlich, dass es diese Studie ist, die vielleicht dann auch ein paar Leute nicht ganz so, ich weiß, ich will dir nicht unterstellen, dass sie die nicht richtig gelesen haben. Denn man könnte natürlich auch sagen, okay, wenn es für solche Filme gilt, dann gilt es vielleicht auch für Reality-TV. Aber ich glaube, dass es tatsächlich eigentlich diese Studie ist, die dann sich ein bisschen verselbstständigt hat und wo dann auf einmal aus Trashy Television Trash-TV wurde. Also, die kurze Antwort ist, nein, es gibt keine Studien dazu, wer Reality-TV schaut. Es gibt tatsächlich unfassbar wenige Studien zu Reality-TV. Wenn es welche gibt, dann ist es vor allem zu solchen frühen Sachen wie Big Brother und ganz viel auch zu sowas wie The Biggest Loser zum Beispiel in Amerika. Ich glaube, es gibt in anderen Disziplinen, die sich so mit Kultur und Popkultur und die so soziologische Analysen davon machen. Da gibt es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen mehr. Aber halt tatsächlich so wissenschaftliche Studien, wo geguckt wird, wer guckt sich das an und so weiter, Zahlen und Fakten dazu, gibt es tatsächlich relativ wenig. Und ich glaube, wir sollten das mal machen.
Wir sollten das unbedingt machen. Andererseits glaube ich schon, steile These, dass wir da gar nicht so krasse Zusammenhänge finden mit irgendwie irgendwelchen demografischen Merkmalen. Vielleicht außer, dass das halt Frauen häufiger gucken. Vielleicht.
Das würde ich tatsächlich auch vermuten, denn ich glaube, dass Reality TV was es ja auch so spannend macht, ist, dass sich ganz viele verschiedene Menschen darauf einigen können, weil für viele verschiedene Menschen was dabei ist. Ich hatte das tatsächlich auch schon öfter mal auf so Arbeitspartys, ich glaube, das habe ich in unserer letzten Q&A-Folge auch schon mal erzählt, dass ich öfter auch mit Leuten, wo ich gedacht habe, mit denen habe ich eigentlich kaum was gemeinsam, die sind viel höher als ich in der Hierarchie und die sind vielleicht auch ein bisschen einschüchternd, dass wir dann auf einmal über Reality-TV gebondet haben.
Martina, das wollte ich dir doch schon seit Wochen erzählen. Ich hatte jetzt auch das erste Mal, dass ich über Reality-TV gebondet habe und über auch Charaktere im Sommerhaus.
Mit wem?
Mit Freundinnen von meiner Freundin auf einem Konzert und ich kannte die nicht. Und das war wirklich, ich habe mir das so vorgestellt, wie das Männer mit so einem Fußball-Talk haben. Dass das einfach so ein leichtes Thema ist, wo man mal kurz sagen kann, oh mein Gott, die sind ja alle krass und was glaubst du, geht bei der ab und so. Das war super schön.
Es ist ein guter Gesprächseinstieg.
Ja, und ich glaube, irgendwann später kommt ja noch die Frage, ob wir vorher schon Trash-TV geguckt haben. Kurze Strukturbrecherin, ich ziehe die hoch. Ich habe das nämlich vorher gar nicht gemacht und deswegen hatte ich solche Momente bisher noch nie. Deswegen wollte ich dir das unbedingt erzählen.
Reality-TV verbindet.
Absolut.
Okay, wir schweifen jetzt wieder ab, aber das muss ich eben noch einwerfen. Ich glaube generell, dass Gossip verbindet. Gibt es ja auch spannende Studien zu, ne? Dass Gossip so einen schlechten Ruf hat, glaube ich auch, weil es mit Frauen verbunden wird. Und weil Gossip Macht ist von Menschen, die traditionell eher weniger Macht haben. Aber auf jeden Fall, Gossip verbindet ja, ne? Das ist ja eine, hat ja die Kraft, dass das Leute miteinander verbindet, dass es zeigt, wer gehört zu wem, dass es so einen Moment schafft, in dem man sich verbunden fühlt. Und wenn man aber gerade jemanden neu kennenlernt, hat man vielleicht ja gar nicht so Leute im echten Leben, über die man gossipen kann. Aber wenn man dann halt dieselben Serien schaut, dasselbe Reality-TV, sind ja dann direkt Menschen, über die man gossipen kann, wo es halt auch gar nicht wehtut, weil man die eh nicht kennt, über die man sich dann verbinden kann. Aber auf jeden Fall ist die Antwort, es gibt keine Studien dazu. Oder nicht, dass wir wüssten. Falls ihr welche gefunden habt, könnt ihr es ja mal schicken. Aber das bringt uns direkt zur nächsten Frage. Es hat nämlich auch eine Person gefragt, ob es belegbar ist, dass Trash-TV die Menschen sich gut entspannen lässt. Und auch dazu muss ich sagen, nicht, dass ich wüsste.
Ich glaube, dass Fernsehen Leute entspannt. Ich glaube, das ist belegt. Deswegen würde ich schon sagen, man kann mutmaßen, dass etwas, was jetzt nicht eine Doku ist mit ganz vielen Zahlen, Daten, Fakten, einen vielleicht ein bisschen mehr entspannt noch. Aber ansonsten weiß ich es leider nicht.
Ich kann von mir sagen, dass ich glaube, dass Trash-TV mich entspannt. Ich glaube auch dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht die ganze Zeit so richtig präsent sein. Ich muss nicht die ganze Zeit aufpassen. Also jetzt, wo wir einen Podcast darüber machen, ist das nochmal was anderes. Da denke ich mir, okay, ich darf keine Sekunde, darf mein Gehirn irgendwo anders sein. Ich muss jedes Wort genau mitkriegen. Ich muss mitkriegen, wer wohin guckt und auch die nonverbale Kommunikation. Aber wenn ich Sachen gucke, die wir jetzt nicht im Podcast besprechen, finde ich es sehr entspannend, weil ich das Gefühl habe, auch selbst wenn ich irgendwie so 10 Minuten mein Gehirn einfach woanders ist, ist es nicht so schlimm. Weil es passiert jetzt nicht so krasse Sachen wie zum Beispiel in der Doku oder irgendwie einer ganz besonders spannenden Serie, wo man auf keinen Fall irgendwas verpassen darf.
Ja, das sehe ich. Also mich entspannt das tatsächlich gar nicht, aber ich glaube, das kann am Podcast liegen. Und es kommt auch ein bisschen auf das Format an, weil vor allen Dingen jetzt das Sommerhaus, das hat mich sogar eher aufgewühlt, weil die sich halt so viel angeschrien haben und es so gewaltvoll wurde, dass das schon eher mich beunruhigt hat. Aber ich glaube, es gibt andere Formate, die könnten mich schon auch entspannen.
Mhm. Nächste Kategorie, Fragen zu unserem Podcast in den Hintergründen. Und zwar fragt eine Person, bekommt ihr spezielle Insights in die Folgen oder analysiert ihr nur, was ihr seht?
Kurze Antwort, wir analysieren nur, was wir sehen, aber manchmal bekommen wir ein paar Memos und dann bauen wir die auch ein, aber dann teilen wir das eigentlich auch mit der Kohorte.
Ja, also bis jetzt hat RTL uns noch keine speziellen Insights zukommen lassen. Wir kriegen tatsächlich öfter mal Nachrichten von Teilnehmenden mit ein paar Hintergrundinformationen. Ich versuche aber eigentlich, das nicht mit einfließen zu lassen, weil erstmal können wir ja nicht verifizieren, ob das tatsächlich so passiert ist oder nicht. Und es ist ja auch immer nur die Sicht von einer bestimmten Person. Und außerdem, wenn ich jetzt oder wenn wir jetzt Hintergrundinformationen hätten, die ihr nicht habt, wäre das, was wir da sehen und analysieren, ja wahrscheinlich für euch total schwer nachzuvollziehen. Ja, also das ist die kurze Antwort. Nee, wir sehen genauso viel wie ihr.
Nächste Frage. Welches Format seht ihr als nächstes an?
Das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir nämlich selbst auch noch nicht besprochen. Franz, das können wir jetzt ja hier mal machen. Das Sommerhaus ist ja nächste Woche vorbei. Und wir haben noch gar nicht geklärt, welches Format wir danach machen. Denn eigentlich habe ich gedacht, dass direkt nach dem Sommerhaus Are You The One weitergeht und dass wir dann direkt zu Are You The One springen, weil das ja mein Lieblingsformat von allen ist. Und ich auch finde, dass das psychologisch am spannendsten ist. Aber das wurde noch nicht announced und ich glaube, deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass das nächste Woche losgeht. Deswegen ist mein Vorschlag, dass wir auf jeden Fall mal eine Folge vom Golden Bachelor besprechen in dieser Folge, in einer Podcast-Folge. Und dann vielleicht auch mal zusammen mit den Zuhörenden besprechen, ob das das nächste Format ist, wovon wir jede Folge besprechen. Oder ob wir da vielleicht nur einmal eine Folge am Anfang und dann am Ende machen und das vielleicht mit ein paar Formaten zwischen, vielleicht den Rest des Dezembers mit ein paar Formaten machen, dass wir halt nur so eine Spezialfolge dazu machen, bis wir dann das nächste Format finden, für das wir uns committen können.
So ein bisschen Format-Hopping fände ich richtig geil. Golden Bachelor bin ich komplett dabei. Ich glaube, es wird auch Zeit, dass wir ein bisschen was über Ageism hier erzählen. Da haben wir nämlich tatsächlich, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Also Diskriminierung aufgrund des Alters, das würde sich ja perfekt anbieten. Und ich bin auch super gespannt in dem Format, ob die Personen, die dann den Bachelor daten werden, eine ähnliche Alterskategorie haben wie der Bachelor. Und also Fragen, also ich habe da richtig Bock drauf. Format-Hopping, ja. Und dann habe ich halt wirklich Bock auf Love is Blind im Januar.
Da hätte ich tatsächlich auch Lust drauf. Es kommt ja dann auch bald schon wieder prominent getrennt. Wir müssen mal sehen. Ihr seht, wir sind ein bisschen ungeplant bis jetzt noch, wie es jetzt nach dem Sommerhaus weitergeht. Das Sommerhaus stand so ganz klar fest. Ich würde auch sagen, was ganz klar feststeht, ist der Bachelor oder beziehungsweise die Bachelors. Ich glaube, es werden wieder zwei sein in diesem Jahr. Und ich glaube, das sollte auch wahrscheinlich ja im Januar losgehen. Aber ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was wir auf jeden Fall kommentieren müssen. Und vielleicht machen wir auch das zu der Abstimmung, dass wir so die nächsten Formate, die anstehen, aufschreiben und ihr dann abstimmen könnt, über was müssen wir auf jeden Fall sprechen. Franzi, nächste Frage. Würdet ihr auch mal alte Staffeln analysieren? Zum Beispiel alte Sommerhausstaffeln?
Ich würde an sich sagen, würden wir super gerne, aber kapazitätenmäßig sind wir meistens sehr, sehr voll und würden immer lieber mehr machen, als wir halt tatsächlich schaffen. Aber das wird uns nicht davon abhalten, das Trash-Lexikon Dina immer mal wieder heranzuführen und halt Bezüge herzustellen, auch zu historischen Trash-TV-Momenten.
Nächste Frage. Was erwartet uns beim Live? Und dazu müssen wir noch mal kurz sagen, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, wir werden im März, unsere erste Live-Show haben, und zwar in Mannheim beim SWR Podcast Festival. Es gibt dafür noch Tickets und den Link dazu, zu den Tickets, den findet ihr unter der Folgenbeschreibung in den Shownotes.
Dina, mir gefällt daran am besten die Idee des Ratespiels. Und ich glaube, bisher ist ja noch niemand drauf gekommen. Wenn jetzt weiter niemand darauf kommt, finde ich, müssen wir ein Ratespiel starten. Und vielleicht können wir mal gucken, ob wir noch Gästelistenplätze übrig haben. Aber schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob die Kohorte da noch drauf kommt.
Okay, ich würde sagen, die Antwort ist, wir lassen uns dann noch nicht in die Karten schauen. Aber es gibt tatsächlich schon einen Plan. Nächste Frage. Wann kommt die Folge mit Mirella? Das fragen wir uns auch. Wir würden Mirella natürlich unglaublich gerne einladen. Beziehungsweise wir würden uns riesig freuen, wenn die kommt. Mirella ist ja auf jeden Fall richtig busy. Wir hoffen aber, dass es in der Zukunft noch kommt und ihr werdet auf jeden Fall als Erste davon hören. Nächste Frage. Was sind eure Gedanken zum Golden Bachelor? Wird es dazu Folgen geben? Haben wir ja eigentlich schon oben beantwortet. Und ich glaube, hiermit haben wir dann quasi gerade abgemacht, dass die Folge nach dem Sommerhaus wiedersehen, dass wir da zusammen den Golden Bachelor gucken. Ich bin tatsächlich, und das traue ich mich kaum zuzugeben, ich bin aber tatsächlich gar nicht so euphorisch. Und ich frage mich...
Ich bin mega euphorisch.
Ja, okay, das ist lieb. Ich bin froh, dass du euphorisch bist. Bei mir ist die Euphorie noch nicht gekommen und ich frage mich, ob das mein eigener Ageism ist. Oder ob das mein Ageism ist, der meine Euphorie abschwächt.
Können wir ja noch ein bisschen drüber reflektieren. Aber ich freue mich so. Ich liebe doch alte Menschen.
Ich glaube, die sind um die 60, ne? Da sind die noch gar nicht so alt.
Echt? Ach krass, ich dachte, das wäre älter. Okay, ich bin auch vielleicht noch nicht gut informiert.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Jetzt kommt wieder eine längere Frage. Wir gehen nämlich rüber in die Kategorie, ich habe die einfach mal Instagram genannt.
Die Frage ist, wer kauft Follower, beziehungsweise wisst ihr, wer Follower kauft?
Franzi, ich habe mich über die Frage sehr gefreut, denn wir kriegen diese Frage, ob Menschen FollowerInnen kaufen, beziehungsweise ob wir, in Anführungszeichen, exposen können, wer FollowerInnen kauft. Die kriegen wir tatsächlich richtig oft. Und ich wollte schon seit längerem auch mal einen Post dazu machen. Ich habe tatsächlich schon mal was vorbereitet, aber ist noch nicht ganz fertig. Es kommt auf jeden Fall noch. Die Antwort ist aber folgende. Ich analysiere jetzt eigentlich, würde ich sagen, so seit ungefähr 8 Jahren Daten und tracke so seit ungefähr einem Jahr diese Instagram-Daten von Menschen, die bei den Shows teilnehmen. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich erkennen kann, wenn jemand FollowerInnen kauft. Die Antwort ist also ja. Aber relativ sicher finde ich tatsächlich nicht wasserfest genug, um damit Menschen öffentlich an so einen Pranger zu stellen und dadurch zu riskieren, dass sie halt wahrscheinlich einen Shitstorm kriegen würden. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ne? Ich finde, dass das, was so Trash-TV-Teilnehmende, was sie bei Instagram oft mitmachen müssen, finde ich echt oft sehr grenzwertig. Dem Hate, den die sich stellen müssen, finde ich, hat niemand verdient. Selbst die Menschen, die ich finde, die sich völlig unterirdisch in Formaten benehmen, bei denen finde ich auch nicht, dass sie das verdient haben, was sie da oft bei Instagram durchmachen müssen. Und deswegen sehe ich auch tatsächlich keinen Grund, wieso wir jetzt so weiter dazu beitragen sollten, dass sowas noch mehr passiert. Aber weißt du, was ich mich nämlich auch immer frage? Ich würde die auch tatsächlich eigentlich gar nicht exposen wollen, denn ich finde auch, dass die damit ja eigentlich so wirklich niemandem richtig wehtun. Vor allem, wenn wir uns jetzt überlegen, welchen Effekt hat ein Follower zu kaufen. Ich würde sagen, wenn du welche kaufst, dann ist die Chance wahrscheinlich höher, dass Menschen, also echte Menschen in Anführungszeichen, dir mehr folgen. Weil das haben wir ja alle, ne? Wenn wir sehen, dass viele Menschen einer Person folgen, dass jemand eine hohe Followerzahl hat, dann sind wir eher geneigt, da auch auf Folgen zu klicken, weil wir denken, okay, wenn 100.000 Leute das gut finden, dann muss ja da irgendwas dran sein. Aber das kostet ja halt nichts, ne? Wenn du jemandem folgst und dann nach einer Zeit merkst, der konnte das scheiße, kannst du der Person ja einfach wieder entfolgen. Und niemandem tut das weh. Firmen, die mit so Instagrammern zusammenarbeiten, da würde ich schon sagen, denen tut es vielleicht ein bisschen mehr weh. Denn für die ist ja so eine Followeranzahl wahrscheinlich auch schon ein entscheidender Faktor dafür, ob man mit jemandem zusammenarbeiten will oder nicht. Aber die analysieren ja auch nach so einer Kooperation, ob sich das für die gelohnt hat. Die analysieren ja, okay, das Geld, was wir da jetzt reingesteckt haben, haben wir das auch mit Verkäufen wieder generiert? Und wie sehr ist da die Balance? Wie sehr hat sich das gelohnt? Und die kommen ja selber, also die Firmen kommen ja selber dann wahrscheinlich relativ schnell dahinter, wessen Follower in Anführungszeichen gekauft sind, weil die gekauften Follower ja auch nichts, die Produkte nicht kaufen, die der Influencer oder die Influencerin bewirbt. Also ich denke, dass die Firmen, ja, denen tut das vielleicht auf kurze Sicht ein bisschen weh, langfristig glaube ich aber nicht. Und ich denke tatsächlich, dass langfristig die Leute sich wahrscheinlich selber damit schaden, wenn die FollowerInnen kaufen. Denn Instagram gibt seinen Algorithmus ja nicht frei, aber wie ich das schon öfter gehört habe, ist, dass der Algorithmus das ja schon auch merkt und einen dann runterstuft. Ich glaube, denen, denen das wirklich wehtut, sind wir. Beziehungsweise ich. Ich ärgere mich immer zwischendurch, wenn ich sehe, dass jemand Follower gekauft hat und dass unsere Statistiken verfälscht. Aber wir kommen drüber hinweg. Was uns tatsächlich aber auch ganz oft vorgeschlagen wird, ist, dass Leute sagen, es gibt doch Programme, die könnt ihr benutzen und die exposen dann in Anführungszeichen die Fake-Follower von Leuten, die analysieren das ja dann ganz klar und dann habt ihr ja einen klaren Beweis, wer die Follower kauft und dann könnt ihr es veröffentlichen. Und ich finde, das ist ganz wichtig zu sagen, dass man auch diese Programme auf jeden Fall kritisch sehen muss. Und ich habe mich da mal eingelesen. Anhand dem, was ich da eingelesen habe, würde ich behaupten, dass auch die Ergebnisse von irgendwelchen Programmen jetzt nicht wirklich wasserfest sind. Algorithmen werden ja auch tatsächlich von Menschen geschrieben. Ich glaube, was ein Riesenproblem ist, auch mit der ganzen AI, ist ja, dass so Ergebnisse, wenn die von so einer künstlichen Intelligenz oder von so einem Algorithmus kommen, dass sie dann immer so wasserdicht wirken und so als völlig objektiv eingestuft werden. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, hinter jedem Algorithmus und hinter jedem Programm sitzt ja eine Person, oder beziehungsweise Daten, die von Menschen kommen, wodurch diese Kriterien festgelegt sind. Und die sind ja total subjektiv. Und das heißt, dass zum Beispiel bei diesen Programmen, denke ich mal, dass sich halt irgendeine Person überlegt hat, was sind jetzt die Kriterien für Fake-Follower? Aber viele der Seiten, die ich mir angeschaut habe, die sind tatsächlich gar nicht so transparent damit, was jetzt deren Kriterien für Fake-Follower sind und wie die das gewichten würden. Also ist jetzt ein Fake-Follower jemand, der aus dem Ausland kommt? Ist das eine Person, die selber keine eigenen Follower hat? Ist das eine Person, wo kein Bild ist? Ist das eine Person, die nie interagiert? Diese ganzen Sachen werden nicht wirklich transparent dargelegt von vielen den Programmen, die ich mir angesehen habe. Und deswegen würde ich tatsächlich diesen Ergebnissen erstmal auch skeptisch gegenübersehen. Ich glaube, als Firma ist es nochmal was anderes, weil da willst du ja vor allem wissen, wie viele Prozent dieser Follower werden wahrscheinlich von uns nichts kaufen. Ich glaube, da macht das wahrscheinlich schon Sinn, solche Programme zu benutzen, weil die wahrscheinlich schon mehr oder weniger eine gute Zahl angeben können. Aber diese Zahl, die diese Programme ausspucken, würde ich sagen, ist jetzt nicht eine wasserdichte Prozentzahl von gekauften FollowerInnen. Franzi, dieses ganze Thema darüber, dass künstliche Intelligenz und generell Entscheidungen, die auf Daten basieren, dass das zu viel mehr Bias, also viel mehr Diskriminierung und Vorurteilen führen kann, ist, finde ich, so ein spannendes Thema, ne? Die Gefahr dabei ist ja, dass man denkt, die Maschine hatte die Entscheidung gefallen und die Maschine ist objektiv, aber so ist es ja tatsächlich nicht, ne? Denn eine Maschine oder ein Algorithmus basiert ja die Entscheidung auch auf den vorherigen Daten und wenn die vorherigen Daten oder die vorherigen Entscheidungen, die gefallen sind, wenn die diskriminierend zum Beispiel gegenüber Frauen oder Schwulen oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind, diskriminiert, dann sind halt die Entscheidungen dieser Maschine halt auch nicht objektiv. Aber ich glaube, dadurch, dass sie aus der Maschine in Anführungszeichen kommen, ist man viel weniger gewillt, sich zu fragen, ob es da Vorurteile gibt oder ob das eine Entscheidung ist, die gebiased ist.
Ja, das war ja auch voll das Problem bei Amazon, als die total stolz waren, dass sie ihren Einstellungssachen jetzt mit KI entscheiden, weil die den eigenen Algorithmus entwickelt haben. Und das war auch dann ein Problem bei verschiedenen Firmen. Ich erinnere mich nur jetzt gerade an den Big Player Amazon. Und dass sie dann gemerkt haben, dass diese KI aber nie Frauen auswählt, weil die KI ja gefüllt wird, also mit, wie du eben schon gesagt hast, mit vergangenen Entscheidungen. Und dann hat die KI halt festgestellt, in der Vergangenheit war es aber ein negatives Merkmal, eine Frau zu sein, unabhängig von den Qualifikationen, und hat das da so eben reproduziert. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung, wie füllst du eine KI, wenn der menschliche Kopf ja auch schon sozusagen so eine Fehler da drin hat. Ich habe da mal mit so einem Typen gesprochen, der tatsächlich für sowas zuständig war, solche KIs zu entwickeln, und habe gesagt, ja, warum löscht ihr nicht einfach die Kategorie Geschlecht sozusagen raus? Und dann hat der gesagt, dass das Problem ist, dass Frauen auch eher anders zum Beispiel Motivationsschreiben und so schreiben, also dass da subtile Unterschiede in der Sprache dann schon bestehen und dass das schon reicht, um diesen Bias sozusagen zu erstellen und dass es eben deswegen gar nicht so leicht ist, eine gerechte KI zu füttern. Mega spannendes Feld.
Ich kenne jemanden, der hat Forschung dazu gemacht, ob Menschen Entscheidungen, die von der KI gefällt werden, als legitimer erachten. Und ist natürlich so.
Ja, ne? Ich denke, die Maschine weiß das.
Franzi, wir schweifen ab.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt. Der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch. Denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls. Oh mein Gott, Franzi, auch das Pistazienmus. Mega krass. Damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt er auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro-Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Und zwar gehen wir jetzt weiter zu der Kategorie Feminismus im Alltag. Da haben wir 2 Fragen zugekriegt. Ich lese dir die erste vor. Und zwar fragt eine Zuhörende: Neulich war ich auf einer Einschulungsfeier, wo der Opa in einem Dialog mit mir in eine trompeske Tirade über Syrer, den bösen Westen, Frauen etc. ausbrach. Da ich weder die Kraft hatte, das alles zu dekonstruieren, noch die Feier springen wollte, habe ich mich einfach für eine Grenzsetzung entschieden und gesagt, im Sinne meiner geistigen Gesundheit sollten wir dieses Gespräch beenden. Und ich musste den Satz tatsächlich wortwörtlich noch einmal wiederholen, um den Mann zum Schweigen zu bringen. Schade, denn er hatte auch gesagt, dass Frauen sich ja auch in die Opferrolle bringen und ich euch gerne auf diesen Klassiker hin zitiert hätte.
Das ist eine coole Geschichte, oder? Das ist eine sinnbildliche Geschichte, oder? Für das, was wir, glaube ich, alle oft erfahren. Und ich feiere den Satz, den sie da ausgesprochen hat und die Grenzsetzung richtig gut. Lässt mich auch daran denken, dass ich teilweise auch sage, ich leiste an dieser Stelle keine weitere unbezahlte Aufklärungsarbeit. Ist so ein Satz, den ich mir vorgelegt habe, um den immer wieder auch einzusetzen und dann zu sagen, wer allerdings unbezahlte Aufklärungsarbeit leistet, ist Google.
Franzi, das klingt relativ ähnlich zu dem Spruch, den ich dann auch immer mache. Ich sage auch ganz oft dann in diesen Punkten, ich leiste keine unbezahlte Aufklärungsarbeit mehr und verweise dann oft dann drauf, dass die Leute sich gerne in meinen Unikurs einbuchen können oder mich als Consultant buchen können. Mir fällt gerade auf, ich habe, glaube ich, vergessen, aus dieser Instagram-Nachricht die Frage rauszukopieren. Aber ich glaube, die Frage war, dass die Person, die das geschrieben hat, sich gefragt hat, was kann man noch erwidern? Oder was kann man noch machen in so einer Situation? Und dazu möchte ich sagen, ich finde, dass die Person das richtig gut gemacht hat. Denn ich glaube, in solchen Situationen, also klar, ist es wichtig, da klare Kante zu zeigen. Vor allem, wenn Leute, über die geredet wird, in Hörweite auch sind, dass man, da haben wir ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass die merken, die sind nicht alleine. Und gleichzeitig denke ich, dass man auch immer wieder sich vor Augen halten muss, man hat nur begrenzte Kapazitäten. Möchte ich die jetzt tatsächlich an diese eine Person verschwenden, wo die Chance, dass ich da was bewirken kann, erschwindend gering ist? Oder möchte ich meine Kapazitäten auf Menschen verwenden, wo tatsächlich irgendwie was zu holen ist? Oder mit denen ich tatsächlich in den Dialog gehen kann und wo zumindest so eine kleine Erfolgsaussicht ist? Und der Mann wirkt auf jeden Fall nicht so. Und ich glaube, dass das da ganz wichtig ist, seine eigenen Kapazitäten und psychische Gesundheit auch zu schützen.
Absolut. Und aber auch ganz wichtig, die Unterscheidung, die du machst, sofern keine Person anwesend ist, die halt gerade unter zum Beispiel der Diskriminierungsform, die er gerade anwendet, leidet. Weil dann ist natürlich schon wichtig, auch vielleicht mal die eigenen Energieressourcen so ein bisschen beiseite zu stellen und zu sagen, ich positioniere mich hier einfach, damit die Person sich nicht alleine fühlt.
Also ich fasse zusammen. Im Sinne meiner geistigen Gesundheit sollten wir dieses Gespräch beenden. Das ist eine super Lösung. Alternativ könnte man auch sowas sagen wie, ich leiste keine unbezahlte Aufklärungsarbeit mehr.
Buch meinen Unikurs, kauf mein Buch oder benutze Google.
Frage 2 in dieser Kategorie. Und zwar fragt eine Person, wie bringe ich meinen Töchtern bei, wütend zu sein?
Ich möchte vorwegstellen, dass ich keine Mutter bin. Das heißt, ich glaube, andere Menschen sind qualifizierter, diese Frage zu beantworten. Ich habe trotzdem eine Antwort. Und die ist, beibringen muss das ihr eigentlich gar nicht, weil sie ist es schon. Denn wütend sein ist eine ganz natürliche Emotion, die alle Babys dieser Welt erstmal haben. Und ich glaube, dann ist die Frage eher, wie verhindere ich, dass ihr das abtrainiert wird? Und ich glaube, da kann man schon einiges machen, auch als Elternteil, nämlich das Gefühl validieren, so wie eben auch eigentlich die anderen Gefühle validieren und damit halt unterstützen. Also validieren wäre dann sowas wie, ach, du bist jetzt wütend, ich sehe, dass du wütend bist, und das erstmal eben so anerkennen und da sein lassen, zeigen, dass es da sein darf, dass es erwünscht ist oder zumindest okay ist. Und dann vielleicht mit dem Unterstützen meine ich sowas wie anbieten, zusammen rauszugehen und Bälle gegen Wände zu werfen oder ins Kissen zu schreien oder irgendwas, sich halt überlegen, was jetzt in der Situation eben dem Kind helfen könnte, die Wut rauszulassen, zu kanalisieren.
Ich finde das einen richtig wichtigen Punkt, zu sagen, dass wir tatsächlich gar nicht unseren Töchtern beibringen müssen, wütend zu sein, sondern einfach nur aufhören müssen, denen das abzuerziehen. Ich glaube, es hat wahrscheinlich jeder schon mal, der mit Kindern zu tun hat, gehört, dass eine erwachsene Person sagt, das ist jetzt hier kein Grund, wütend zu sein, es gibt keinen Grund, traurig zu sein, es gibt keinen Grund für XYZ. Ich glaube, da fängt es tatsächlich schon an, ne? Dass wir da Kindern das Gefühl geben, dass ihr Gefühl unverhältnismäßig ist, unangebracht ist und dass sie nicht darauf vertrauen können, was sie gerade fühlen, dass das eine, in Anführungszeichen, richtige Emotion ist. Und ich glaube, das wegzulassen, ist schon mal ein richtig guter Anfang.
Gehen wir weiter zur Kategorie Psychologie allgemein und das Studium.
Frage 1. Und zwar hat jemand gefragt, mich würde das Thema Depressionen, Verhalten und ihr Umgang damit interessieren.
Ich würde auch wirklich super gerne mehr zum Thema Depressionen sagen. Und ich habe da auch tatsächlich relativ viel zu sagen. Es ist aber so, dass ich zwar klinische Psychologie studiert habe und damit schon auch etwas Expertise zu dem Thema habe. Ich tatsächlich aber ein bisschen davor zurückschrecke, mich dem Thema so ganz anzunehmen, einfach weil ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die noch mehr Expertise haben als ich oder wir jetzt, Dina. Aber zum Glück kommt bald die Dr. Risa wieder. Und die ist tatsächlich so eine Person, denn die ist psychologische Psychotherapeutin. Was ja nochmal eine Ausbildung ist, die man an das Psychologiestudium dranhängt, die super lang ist und super lernintensiv. Und ich glaube einfach, die kann solche Themen mit euch noch besser aufgreifen, als wir das können. Und ich denke, Depression steht dann einfach mal oben auf der Liste von Themen, die wir mit ihr besprechen können.
Nächste Frage. Wo hört Lästern auf und wo fängt Mobbing an? Schwierig.
Mega schwierig. Ich habe da einfach Gedanken zu. Darf ich die mal teilen?
Unbedingt.
Also für mich beginnt Mobbing schon auch da, wo die eigene Perspektive eben aufhört und die andere Person vor allen Dingen das zu spüren bekommt. Also wenn wir jetzt mal vom Sommerhaus ausgehen, da wäre für mich immer eigentlich okay gewesen zu sagen, ich fühle mich nicht wohl mit deinem Veganismus, Tessa, weil ich mich selbst dadurch schlecht fühle für meinen Fleischkonsum. Das sind so Aussagen, die halt eigentlich immer gehen, so Ich-Botschaften. Und das wäre halt ja eine ganz andere Ich-Botschaft als du bist super scheiße, Tessa, weil du vegan bist. Lästern ist halt so ein Thema, du hast das eben kurz angeschnitten, was halt nicht frei ist von patriarchalen Strukturen, weil das, glaube ich, ja auch so geschaffen wurde, das Thema Lästern oder das Lästern als sowas Negatives galt, Lästern eben auch als Austausch darüber, wie gewisse Dinge auf uns wirken, dass das so verpönt wurde, um eben auch oder was eben dazu führte, dass Frauen sich weniger ausgetauscht haben über die schmerzhaften Erfahrungen, die sie machen. Und deswegen finde ich es schon auch problematisch, Lästern als was Schlechtes darzustellen oder zu sagen, man darf sich eben nicht darüber austauschen, wenn zum Beispiel jemand einfach auch Kacke ist, weil das in letzter Konsequenz dazu führt, dass zum Beispiel wir, wenn wir Gewalterfahrungen machen, denken, wir uns nicht verbünden dürfen, weil wir dann schlecht über jemand anders reden oder so. Und das ist ja an der Stelle sogar total wichtig. Also ich finde generell immer wichtig, drauf zu gucken, was betrifft einen selbst und was ist jetzt nur noch dazu da, dass ich sozusagen mich über jemand anderen erhebe. Da finde ich, fängt auch so Mobbing und Lästern, wie ich das negativ fände, an. Verliert man die Perspektive der anderen Person vielleicht auch total aus den Augen und vielleicht auch lasse ich die andere Person das spüren. Ich finde immer, dann geht's in eine ungute Richtung. Also wenn eine andere Person das wirklich auch aktiv mitbekommt und zu spüren bekommt, dass man sie eben abwertet, ohne jetzt konstruktive Kritik, sondern wirklich nur zur Abwertung.
Ich finde es unglaublich schwierig, da so eine Grenze zu ziehen. Lästern ist ja so schwammig. Das kann ja unglaublich viel sein. Wenn es sowas ist, wie sich einfach nur über jemanden auskotzen, würde ich sagen, das ist noch nicht unbedingt Mobbing. Wenn man sagen würde, Lästern schließt auch sowas ein wie Gerüchte über jemanden verbreiten, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall schon Mobbing. Wenn es sowas einschließt wie schlecht über jemand anderen reden, was die Folge hat, dass andere Leute die Person isolieren, würde ich sagen, dass das auch schon Mobbing ist. Ich glaube, man kann da gar nicht so eine klare Grenze ziehen. Wenn ich jetzt an so ein Beispiel denke, würde ich denken, dass so ein Auskotzen, wenn das mit Lästern gemeint ist, dass das vielleicht gar nicht so schlecht sein kann. Ne? Also zum Beispiel, wenn du und ich Sachen besprechen und ich vielleicht manchmal ein bisschen schwierig bin, wenn du dann danach zu deiner Partnerin gehst und dich eine halbe Stunde so richtig auskotzt und sagst, die dir ist so unfassbar schwierig und der dann im Detail erzählst, warum ich so schwierig gerade war für dich, dann würde ich denken, dass das tatsächlich total gesund ist, weil du da einmal alles abladen kannst, weil du da alles dann bei ihr lassen kannst und weil das vielleicht auch für unsere Beziehung gar nicht so verkehrt ist, weil du dann da das ganze Extreme lassen kannst und dann vielleicht mit ein bisschen befreiter wieder zu mir kommen kannst und wir dann ein viel besseres Gespräch führen könnten. Der Unterschied zu Mobbing wäre, glaube ich, wenn du deiner Partnerin dann Sachen erzählst, die nicht stimmen, damit ich in einem ganz schlechten Licht dastehe Und wenn dann zum Beispiel eine Party wäre und du und deine Partnerin dann mich ausschließen würdet von der Party oder so in der Ecke stehen würdet und über mich reden würdet und sagen würdet, oh, jetzt macht sie das schon wieder und ich das mitkriegen würde. Ich glaube, das wären so meine Zweiteilung, wenn ich jetzt mal versuche, das in so einem Beispiel festzumachen.
Ist auf jeden Fall ein witziges Beispiel.
Ich habe mich noch nie von dir gemobbt gefühlt, möchte ich dazu sagen.
Puh, zum Glück.
Und ich weiß nicht, ob das erste Szenario, was ich da beschrieben habe, ob das passiert. Aber wenn das passiert, dann fände ich das total legitim. Ich bin ja auch nämlich manchmal ein bisschen schwierig.
Ich bin richtig froh, dass ich jetzt einen Freifahrtschein habe, falls sich was anstaut, das richtig rauszulassen. Finde ich aber tatsächlich, stimme ich dir zu, dass das auch wichtig ist. Und dass das manchmal auch besser ist, als das alles an der Person abzulassen, die das eben betrifft, weil manchmal wird man dann ja, wenn man sich selber zum Beispiel angegriffen fühlt, eben auch unfair und dann ist es eben gar nicht der beste Weg, alles direkt an der Person rauszulassen. Und ich glaube, ich würde noch so ein bisschen hinzufügen, also die Punkte, die du genannt hast, waren ja eben Gerüchte verbreiten oder das so vor anderen, andere da auch beeinflussen und sagen, wir mögen jetzt alle die Diener nicht, weil ich glaube, für mich kommt auch noch hinzu, so die Perspektive der anderen Person aus den Augen verlieren. Bei dem, über das man sich aufregt. Also einfach zu sagen, die andere Person ist zum Beispiel scheiße und überhaupt nicht mehr zu sehen, was vielleicht die dazu auch gebracht hat, sich so zu verhalten.
Was mir gerade noch einfällt, ist, dass ich glaube, ich das schon auch wichtig fände, das soweit es geht mit jemandem zu machen, der nicht quasi so zwischen den Stühlen steht. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich über mich auskotzen wollen würdest, aber das nicht bei deiner Partnerin machst, sondern bei Dr. Riese.
Boah, ja.
Weird. Das finde ich nicht in Ordnung.
Komplett weird.
Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch beim Arbeitsplatz wahrscheinlich so wichtig, ne? Dass wenn man jemanden, eine Kollegin hat oder einen Kollegen, den man unfassbar schrecklich findet, über den man sich gerne auskotzen will und vielleicht auch ein bisschen lästern will, ist es, glaube ich, generell keine schlechte Idee, das mit dem Partner oder der Partnerin zu machen oder einer Freundin, die jetzt nichts mit der Firma zu tun hat, als mit anderen KollegInnen. Denn ich glaube, vor allem in so Arbeitsplatzsituationen, Schulsituationen, in so geschlossenen Gruppen, kann Lästern richtig schnell zu Mobbing werden.
Stimme ich zu. Ich glaube, was einfach wirklich oft hilft, ist, vieles aus der Ich-Perspektive verstehen zu wollen. Und zu sagen, gut, das greift mich jetzt an, weil. Und dann im Zweifel eben eher eine Grenze zu setzen, als zu sagen, okay, die Person ist jetzt scheiße.
Und selbst wenn man immer das Bedürfnis hat, zu sagen, jemand ist total kacke und ist auch legitim, dann das so zu machen, dass die Person es nicht mitkriegt. Und so zu machen, dass die Person das niemals mitkriegen kann. Mobbing. Spannendes Thema. Wir müssen da nochmal mehr drüber sprechen. Ich glaube, bald kommt Promis unter Palmen. Okay, das müssen wir unbedingt besprechen. Denn das ist ja bis jetzt immer das Mobbing-Format gewesen. Ich bin ganz gespannt. Nächste Frage. Da fragt jemand, was sind unsere Tipps zum Umgang mit Typen wie Sam?
Ich glaube, die Person meint sowas wie Menschen, die halt schnell in eine Abwertung gehen, die einen oft so auflaufen lassen. Und vielleicht auch misogyne Verhaltensweisen haben. So habe ich das jetzt interpretiert.
Und die so voll auf Angriff gehen wahrscheinlich, ne?
Mein Tipp ist abgrenzen, wieder einmal, und ruhig Kante zeigen. Weil der Sam ist ja schon so ein Typ, der viel auf der Spielebene, auf der Machtspielebene auch unterwegs ist und ganz viel so abcheckt, mit wem er sich was leisten kann und wen er eben so auch behandeln kann. Und mein Tipp ist, wenn Menschen auf dieser Ebene unterwegs sind, und man spürt das ja, wenn die das sind, nicht mitspielen, sondern das Spielfeld verlassen. Und da ist wirklich Abgrenzung das Einzige, was eben hilft, weil es gibt da nichts zu holen. Wer mitspielt, verliert. Das ist einfach der Tipp. Und ich sehe, dass das in einem Format wie dem Sommerhaus schwer ist, sich abzugrenzen. Man ist ja auch gefangen auf so einem Raum und so. Und gleichzeitig glaube ich, Abgrenzung bedeutet ja nicht nur, ich gehe körperlich, sondern es kann ja auch bedeuten, ich grenze mich innerlich ab. Also wenn der jetzt anfängt, mich zu attackieren, versuche ich, ruhig zu bleiben und einfach zu sagen, so sprichst du nicht mit mir und vielleicht im Haus woanders hinzugehen.
Rennen wird möglich.
Nächste Frage. Macht es aus eurer Sicht Sinn, mit Mitte 30 ein Psychologiestudium zu starten?
Das finde ich eine richtig schwierige Frage.
Echt?
Total, weil ich mich frage, was bedeutet Sinn? Und es ist natürlich auch schwierig, das zu beurteilen, ob Sinn macht. Ich würde sagen, es kommt total auf die Situation an, in der die Person ist. Und je nachdem, wie die Umstände sind, wie die finanziellen Umstände sind, für wen man verantwortlich ist oder auch nicht, ob man nur für sich selber verantwortlich ist oder vielleicht sogar für eine ganze Familie. Das sind ja schon alles Sachen, die mit reinspielen in der Antwort, würde ich sagen. Andererseits würde ich mich fragen, ob die eigentliche Frage ist, hinter dieser Frage, ist es zu spät mit Mitte 30 für einen Karrierewechsel oder ist es zu spät, um das zu beginnen, was man eigentlich möchte? Und da würde ich sagen, ist die Antwort relativ easy und da würde ich sagen, auf keinen Fall. Es ist nie zu spät. Und tatsächlich glaube ich, dass die interessantesten Menschen, die ich kenne, ganz oft im Leben auch gewechselt haben, was sie gemacht haben, was sie spannend fanden, die immer wieder neu evaluiert haben, was sie eigentlich wollten und die wahrscheinlich selbst mit 40 noch nicht mal wussten, was sie mit dem Rest ihres Lebens machen wollten.
Ich halte ja auch die Idee, dass Lebenswege so linear sind und wir von klein auf einen Karriereweg verfolgen, auf dem wir dann sozusagen auf dieser imaginären Leiter immer höher klettern, für kapitalistischen Bullshit, wenn ich ganz ehrlich bin. Und deswegen war die Frage für mich total leicht zu beantworten, nämlich ein klares, es ist nie zu spät. Ich werde bei sowas auch immer ein bisschen pathetisch und denke mir so, ja, wofür machen wir es denn eigentlich und wofür sind wir denn hier auf der Welt? Und das ist natürlich, um zu leuchten, unseren inneren Leidenschaften nachzugehen. Und wenn du Bock auf Psychologie hast, dann ist das genau das, was du machen solltest. Aber natürlich stimmt auch deine Perspektive, Dina, dass man ja auch gucken muss, inwiefern ist das überhaupt realisierbar? Wie kann ich das schaffen, dass es realisierbar ist? Ich glaube nicht, dass ich das, was ich jetzt mache, für immer machen werde, genau so, sondern es wird sich immer alles, das Leben geht unberechenbare Wege und das ist auch gut so.
Ich dachte, wir machen den Podcast noch, wenn wir 80 sind, auf so Schaukelstühlen.
Den Podcast natürlich schon.
Ich glaube, wenn man älter, in Anführungszeichen, älter als die Durchschnittsstudierenden ist, hat man, glaube ich, relativ viele Vorteile, ne? Denn so ein Studium ist, zumindest meiner Sicht, ist ja auch ganz viel, dass man dadurch einfach lernt, zu lernen, sich zu strukturieren, Sachen auf die Reihe zu kriegen, Ordnung in Chaos zu bringen. Und ich glaube, mit Mitte 30 hat man halt viele von diesen Sachen schon gelernt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mit Mitte 30 wahrscheinlich ein bisschen einfacher sogar ist. Und selbst wenn man dann solche anderen Verpflichtungen hat, wie, dass man vielleicht schon ein Kind hat oder eine andere Person, die man gerade, um die man sich kümmern muss, vielleicht einen Hauptjob hat, um den man sich kümmern muss, muss man wahrscheinlich oder darf man wahrscheinlich nicht vergessen, dass viele der Studierenden, die jetzt dann so mit 19 oder 20 gerade anfangen, die haben ja auch viele Herausforderungen, um die sie sich dann kümmern müssen. Zum Beispiel müssen die jetzt erst einmal Strom abschließen oder Internet oder so oder stehen vor der Herausforderung, beim Zahnarzt anrufen zu müssen, weil die sich nicht trauen zu telefonieren. Also ich glaube, man steht denen vielleicht gar nicht so. Man hat, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen. Und wahrscheinlich müssen wir alle bis 70, 75 arbeiten, ne? Das heißt, Mitte 30, da hat man noch mehr als die halbe Karriere sowieso vor sich.
Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was die Zuhörende vorher gemacht hat, aber ich bin mir tatsächlich sicher, dass egal, was sie gemacht hat, dass ihr das was bringen wird. Im Sinne von, dass sie da wieder irgendwelche Zusammenhänge auch zu den Themen schließen wird, die sie auch im Psychologiestudium behandeln wird. Weil Psychologie ist alles.
Nächste Frage. Was sind eure Tipps für sozialwissenschaftliche Studiengänge? Ich habe einen Tipp, aber für alle Studiengänge, nicht nur für die sozialwissenschaftlichen. Nummer 1, habt eine gute Zeit. Nummer 2, nehmt es nicht so ernst. Und Nummer 3, seid kein Arschloch. Ich glaube, wenn man das alle drei befolgt, dann kann man eine richtig gute Studierendenzeit haben.
Mein Gott, ja. Vor allen Dingen auch Tipp 3. Da habe ich wilde Geschichten gehört. Ganz ehrlich, wenn ihr eine gute Zusammenfassung habt, dann teilt die. Nur weil ihr eine gute Note schreibt, heißt das nicht, dass andere das nicht auch machen können. Seid solidarisch. Das ist kein Nullsummenspiel.
Ich würde sagen, das zählt nicht nur für andere Studierende, sondern auch für DozentInnen, ProfessorInnen. Denn Bewertungen sind nicht objektiv. Noten sind nicht objektiv. Da zählt immer so eine riesige Portion Subjektivität mit rein. Und wenn ihr euch einfach nett den Leuten gegenüber verhaltet, dann bewerten die euch ganz anders.
Voll. Kommen wir zum nächsten Themenblock. Und das sind andere Formate. Dina, Mikro an dich.
Und zwar hat jemand gefragt, ob wir auch die Verräter gucken. Und ich gucke die Verräter, aber ich hinke da hinterher. Ich habe es geliebt. Ich liebe es absolut. Ich wollte mir währenddessen auch immer wieder Notizen machen, weil ich dachte, wir müssen eigentlich mal eine Special-Folge machen. Aber ich wusste, dass Franzi nicht 10 Stunden Zeit hat, um die ganze Staffel sich reinzuziehen. Deswegen können wir dazu leider nichts machen.
Ich bin die schlechteste Trashologin aller Zeiten. Dafür gucke ich Sissy. Vielleicht machen wir dieses Jahr mein Weihnachtsspecial Sissy endlich.
Es wäre bald soweit, ne? Ich habe letztes Jahr versprochen, dass wir es auf jeden Fall machen, ne? Und es kam nicht.
Und es gibt jetzt auch eine neue Staffel.
Okay, wow. Aber ja, um darauf zurückzukommen, wir müssen die ganzen Fragen zu Die Verräter, die Leute enttäuschen, weil ich bin leider noch nicht ganz so weit und hätte immer nur halbe Antworten. Und das Gleiche, und dann kommen wir direkt zur nächsten Frage, gilt für Seven vs. Wild. Seven vs. Wild. Da haben uns auch viele Leute gefragt nach unserer Einschätzung. Und da muss ich leider sagen, das habe ich leider überhaupt nicht gesehen. Deswegen können wir dazu gar nichts sagen. Ich wünsche, wir hätten mehr Zeit. Dann haben uns auch noch Leute gefragt, zum Promi-Büßen, wie wir da die Auswertung mit Olivia Jones einschätzen. Und ich habe tatsächlich erst eine Folge davon gesehen. Das werde ich aber auf jeden Fall noch ganz zu Ende gucken. Vielleicht machen wir da auch eine Special-Folge zu. Das hat mich schon gepackt, muss ich sagen. Und ich finde tatsächlich die Auswertung mit Olivia Jones finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde, das würde ich mir öfter in mehreren Formaten wünschen, dass es sowas gibt. Ich finde, Olivia Jones macht das toll. Ich finde, da werden gute Sachen auch angesprochen. Ich mag, dass das Olivia Jones sich locker lässt und immer weiter nachfragt. Ich finde es gut. Gefällt mir gut. Und dann hat noch jemand gefragt, ob wir auch über Hochzeit auf den ersten Blick sprechen, beziehungsweise die Prämisse von dem Format und ob arrangierte Ehen länger halten. Und die Antwort dazu ist, wir werden Hochzeit auf den ersten Blick leider nicht machen, weil wir das zeitlich nicht schaffen. Ich finde aber die Prämisse vom Format total spannend. Denn die eigentliche Frage dahinter ist ja die gleiche wie bei Are You The One, ne? Wer passt zusammen? Wer ist kompatibel miteinander? Und welche Kombinationen haben die größte Chance auf Liebe auf lange Sicht?
Können Leute das tatsächlich vorhersehen? Also ob das jetzt die Menschen sind, die diese Ehen einfädeln oder halt die Menschen, die Are You The One Matches kombinieren?
Also ja, spannende Frage. Wir hoffen einfach, dass wir in der Zukunft mehr Kapazitäten haben. Und dann letzte Kategorie, Fragen zu uns. Wir machen erst die schnellen Fragen und dann die ausführlicheren. Und zwar hat eine Person gefragt, wen würden wir gerne öfter im TV sehen? Was sind unsere LieblingskandidatInnen?
Ich bin jetzt schon ein Jahr dabei und ich finde das immer noch schwer zu beantworten. Ich mag eigentlich viele. Ich mag viele KandidatInnen. Ich kann vielen irgendwie was abgewinnen. Ich fand jetzt zum Beispiel bei dem Sommerhaus die Sarah irgendwie cool. Ich finde der Tommy, der lächelt einfach super süß. Ich mag immer noch den Stefan. Gib du mir mal ein paar Namen, Lina. Dann kann ich dir sagen, ob ich mitgehe oder nicht.
Ich habe einen absoluten Softspot für Paulina Lubas.
Oh ja.
Ich war wirklich traurig, dass sie nicht im Sommerhaus war. Die gibt mir was. Und ich glaube generell, also nicht, dass ich jetzt unbedingt Paulina da einordnen würde, aber generell habe ich auch einfach einen Softspot für wütende Frauen.
Fühle ich. Wütende Frauen, die aber nicht aggressiv ausfällig werden.
Und nicht gewalttätig.
Genau.
Aber ein bisschen Wut finde ich nicht verkehrt. Aber ja, ich bin bei dir. Ich kann vielen Leuten was abgewinnen. Ich mag viele Menschen. Ich kann mich mit vielen Leuten auch tatsächlich identifizieren.
Ja. Und ich will natürlich immer mehr Queer Visibility. Also das ist schon so. Ich freue mich über jede einzelne queere Person, die da ist.
Ich würde Lea, Princess Lea, gerne nochmal irgendwo sehen.
Das wäre schön.
Auf wen könnten wir verzichten?
Das finde ich gemein. Ich würde sagen, wir könnten auf viele Aussagen verzichten und auf ganz viele Einstellungen verzichten. Aber weil wir Verfechterin sind davon zu sagen, dass das nicht bedeutet, dass eine Person im Kern scheiße oder im Kern böse sein muss. Ich sage, wir nennen hier keine Namen auf Personen, die wir verzichten können. Allerdings können wir auf sehr viel Misogynie, wir können auf sehr viel Racism, Klassismus und alles Mögliche verzichten. Und die Personen, die das reproduzieren, finde ich, denen könnte man noch ein bisschen Hilfe beiseite stellen.
Ich glaube, bei der Kategorie, auf wen wir verzichten könnten, ich würde fast sagen, nicht, weil ich die nicht mag, aber es gibt vor allem ein paar Männer, wo ich das Gefühl habe, die ganze Sache tut denen nicht gut. Wo ich das Gefühl habe, die bräuchten vielleicht mal eine kurze Auszeit und eine kurze Detox. Und das sollten sie sich mal gönnen. Denn um die mache ich mir Sorgen. Ich sage jetzt keinen Namen, aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, um wen es geht. Nächste Frage. Wenn ihr ein total neues Genre kreieren könntet, welches wäre das?
Meint die Person damit auch ein Format?
Ich glaube ja.
Wenn ich was kreieren könnte, würde das auf jeden Fall in die Richtung von Love is Blind gehen. Die Idee finde ich hervorragend. Ich fände das super cool, dass Verbindungen erstellt werden, da geguckt wird, wer passt zu wem, eben erstmal ohne, dass man sich sieht. Ich würde aber in jedem Format, was ich mir überlege, auf jeden Fall viel mehr psychologische Beratung mit reinbringen, als aktuell da ist. Also wirklich PsychologInnen, die auftreten, Gespräche, die mitgefilmt werden, wo Sachen eingeordnet werden, wo vielleicht auch mal eine kleine Mediationssituation zwischen Paaren oder Menschen, die kurz davor sind, zusammenzukommen, dass das so gezeigt wird, wie die sich dann eben vertragen oder wie die einen Konflikt lösen. Ein Format, was ich mir überlegen würde, hätte sehr, sehr viel mehr von dem.
Würdet ihr mal an einem Format teilnehmen?
Ich glaube, ich würde das tatsächlich nicht machen. Ich finde das eine beängstigende Vorstellung, dass ich in so stressigen Situationen gefilmt werde, davon auch keine Pause habe, vielleicht emotional reagieren würde auf eine Art, die mir später unangenehm wäre. Und ich würde das auch nicht wollen, dass das Menschen in 30 Jahren sich noch angucken können und dann sagen können, guck mal, die ist doch auch so und so.
Ich hätte tatsächlich auch richtig Respekt davor, dass ich anderen Menschen so viel Macht gebe, eine Version aus mir zu kreieren, die total einseitig ist und die gar nicht abbildet, wer ich tatsächlich bin, weil du ja dann quasi so einer Produktionsfirma oder diesen Cuttern so viel Material gibst und du hast ja keinen Einfluss darauf, was sie dann tatsächlich reinschneiden. Und das finde ich richtig beängstigend. Und ich finde es richtig beängstigend, diese Vorstellung, dass du dann da sitzt vom Fernseher und dir denkst, okay, es kann jetzt einfach alles kommen, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Andererseits würde ich es aber auch nicht ausschließen, denn ich fände es tatsächlich schon eigentlich ganz geil.
Ich sehe dich da. Ich finde, du machst es fürs Team.
Ich würde echt gerne ins Sommerhaus.
Und Scheiß, das wäre so geil.
Und die letzten beiden Fragen, und ich glaube, die hängen wahrscheinlich zusammen. Es hat nämlich jemand gefragt, wie wir zur Psychologie kamen, eine andere Person, ob wir detaillierter über unseren beruflichen Werdegang erzählen können. Soll ich mal anfangen? Ich mache jetzt mal die Kurzfassung. Und zwar, ich habe, als ich 19 war, Abitur gemacht. Ich war dann ein bisschen planlos, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich schon Psychologie studieren, aber mein Abitur war relativ schlecht. Ich glaube, ich hatte eine 2,5. Okay, so schlecht ist es auch nicht, aber es war auf jeden Fall nicht mal ansatzweise gut genug, um damit in Deutschland Psychologie zu studieren. Dann habe ich erstmal überall so ein bisschen gejobbt. Ich habe mich tatsächlich mal als Konditorin im Reichstag beworben. Wurde auch angenommen.
Was ist das bitte für ein geiler Funfact?
Und dann habe ich die geghostet, weil ich 19 war und Angst hatte vor diesem Telefongespräch, wie ich sage, ich komme nicht. Ist mir immer noch peinlich. Und dann habe ich irgendwie über Nacht entschieden, dass ich Philosophie studieren will. Dann habe ich ein Jahr Philosophie studiert. Und das war geil. Hat mir Spaß gemacht, aber ich wollte tatsächlich eigentlich wirklich Psychologie studieren. Dann habe ich mir überlegt, okay, dann muss ich jetzt nach Holland ziehen, weil man da ja ohne NC Psychologie studieren kann. Das habe ich dann gemacht. Ich kann ein Psychologiestudium in Holland echt empfehlen. Das Blöde ist, dass es tatsächlich teurer ist. Also die Studiengebühren in den Niederlanden sind um einiges höher als in Deutschland. Ich glaube, damals waren das 1.600 im Jahr oder im halben Jahr. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und im Vergleich zu den Studiengebühren in Deutschland, die ja 200 Euro sind, ist es schon eine Hausnummer. Und tatsächlich, glaube ich, beim Auslands-BAföG, da muss man ganz schön lange drauf warten. Also das muss man auch einplanen, wenn man sich da anmeldet, dass man irgendwie selbstständig ein paar Monate überbrücken muss. Aber bis darauf, auf diese zwei Sachen, kann ich jetzt echt empfehlen. Also es war echt super. Vor allem, wenn ich das mit den FreundInnen von mir vergleiche, die in Deutschland Psychologie studiert haben. Die niederländischen Unis sind wahnsinnig gut. Die sind digital, alles ist online, alles ist super gut organisiert. Solche Sachen wie, dass man zur Vorlesung kommt und es gibt keinen Platz, das gibt's da nicht. Oder dass man in Kurse nicht reinkommt, die man braucht, um den Bachelor oder den Master fertig zu machen. Das hat tatsächlich auch jede Person, die da studiert, ein Anrecht auf einen Masterplatz. Also diese ganze Konkurrenz im Psychologiestudium, die begrenzte Masterplatzanzahl, die gibt's auch nicht. Und es macht auch einfach richtig Spaß. Ich habe alles daran geliebt. Ja. Habe ich auf jeden Fall in den Niederlanden Bachelor Master gemacht und dann habe ich, ich weiß gar nicht, warum ich auf die Idee kam, aber irgendwie habe ich mir überlegt, ich müsste jetzt promovieren. Und dann habe ich das auch noch in den Niederlanden gemacht. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich bis heute nicht. Und ob ich das empfehlen kann, weiß ich auch bis heute nicht. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Geschichte. Das war jetzt ein bisschen schnell durchlaufen, ne? Aber ich glaube, für heute, wir sind auch jetzt. Es hat jetzt doch alles noch ein bisschen länger gedauert als gedacht.
Ich versuche auch einen Schnelldurchlauf. Mein Interesse an der Psychologie hat gestartet, als meine Oma mir tatsächlich ein Buch gegeben hat von einem Vorfahren von uns, der Psychologe war. Ich war einfach wie aufgefressen. Ich fand das super spannend. Ich wollte das unbedingt mehr darüber lernen, auch wenn ich wahrscheinlich noch nicht mal bei weitem nicht die Hälfte davon verstanden habe, was er da geschrieben hat. Und dann hatte ich auch nicht den Numerus Clausus, um in Deutschland zu studieren, beziehungsweise um in Deutschland den normalen, in Anführungsstrichen, Psychologiestudiengang zu machen und bin dann nach Erfurt gegangen. Da gibt es einen Zweifach-Bachelor. Und da habe ich dann Wirtschaft studiert und Psychologie und bin dann in Erasmus gegangen, nach Bern, in die Schweiz, um da meine Punkte aufzustocken, weil ich wusste, dass es sonst mit einem Masterplatz gar nicht so leicht wird. Habe ein Semester in der Schweiz studiert und bin dann wieder zurück nach Erfurt, habe das beendet und dann wieder zurück nach Bern, um da meinen Master zu machen. Ich dann währenddessen mir dann den Masterplatz geklärt habe und habe da dann schon angefangen, eben auch in der Forschung zu arbeiten, was daran lag, dass ich ganz, ganz, ganz dringend einen Job brauchte. Ich hatte am Anfang noch andere Jobs, aber ich habe gemerkt, Forschung wäre schon der beste Job. In der Schweiz zu studieren ist auf jeden Fall auch finanziell eine Herausforderung und gleichzeitig ist es nicht so sehr abzuschrecken oder sollte es nicht so sehr abschrecken, wie das auf den ersten Blick tut, denn tatsächlich mit einem Job kann man das auch relativ gut alles erwirtschaften, weil der Mindestlohn ja hier, also es gibt glaube ich keinen offiziellen, aber inoffizielle, der ist sehr, sehr hoch. Ich sag hier, ich bin tatsächlich gerade in der Schweiz, witziger Zufall, sodass das schon machbar ist mit eben einem Job. Und den hatte ich an der Uni. Ich habe es geliebt. Ich habe die Forschung geliebt. Meine Professorin hat mich beeindruckt mit der Forschung, die sie gemacht hat. Und so wollte ich dann auch promovieren. Hab das 2 Jahre in der deutschen Uni gemacht. Das ist nach hinten losgegangen. Manche kennen die Geschichte. Die, die es nicht kennen, können die in meinem Buch nachlesen.
Er hat dich dann noch nicht mehr angefasst. Den Link, um es zu bestellen, findet ihr in den Shownotes.
Und bin dann zurückgegangen nach Bern, um dort dann wieder von vorne anzufangen mit der Promotion. Diesmal Thema Belästigung am Arbeitsplatz. Zufall? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann die Schweiz zum Studieren alles in allem auf jeden Fall auch empfehlen, so wie du Holland, für alle die, die eben nicht so glänzende Abiturnoten haben. Witzig, dass wir das auch beide nicht hatten, ne? Ja, aber man muss sich auf einen Nebenjob gefasst machen.
Ich will dazu nochmal sagen, ich habe das Gefühl, dass viele Deutsche so ein bisschen darauf herabblicken und sagen, oh ja, dann müssen die, die nicht gut genug sind, müssen dann an einer minderwertigeren Uni im Ausland studieren. Tatsächlich, viele von den Menschen, mit denen ich einen Bachelor gemacht habe, oder einige, haben dann für den Master, sind die nach Deutschland gewechselt. Und alle davon haben gesagt, es war gar kein Vergleich, was sage ich mit den deutschen Unis los? Die Vorlesungsunterlagen muss man sich in irgendeinem Handapparat, in irgendeinem Kellerloch irgendwie fotokopieren. Man muss irgendwelche Faxe irgendwo hinschicken. Die Noten werden irgendwie angeschlagen ans schwarze Brett. Das ist nichts digital. Es ist schlecht organisiert. Und die deutschen Unis sind heruntergewirtschaftet. Man kann natürlich auch nicht für alle sprechen. Ich war nur 1 Jahr an der deutschen Uni, an der Uni in Bonn. Das war schön. Aber ja, wenn man nicht die Noten hat für ein Psychologiestudium in Deutschland, kann man auf jeden Fall mal ein bisschen herumblicken. Ich würde tatsächlich, selbst wenn ich jetzt im Nachhinein die Noten gehabt hätte für ein Studium in Deutschland, würde ich mich jetzt immer wieder für die Niederlande entscheiden.
Ich würde mich immer wieder für die Schweiz entscheiden. Ich habe ja auch den Vergleich gehabt, Bachelor in Deutschland, Master in der Schweiz. Das eine, was du sagst mit dem Bürokratischen, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Aber auch einfach die Strukturiertheit war viel besser in der Schweiz. Die Uni an sich ist halt einfach viel, viel schöner gewesen. Und ja, ganz viele Dinge. Ich würde es jederzeit wieder machen.
Franz, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge für heute. Wir haben jetzt 2 Stunden aufgenommen. Ich bin wirklich gespannt, wie lange die Folge sein wird, die ihr dazu hören kriegt. Nämlich kleiner Funfact, wir schneiden immer richtig viel raus.
Wir labern einfach zu viel.
Ich habe richtig Angst, dass wenn wir die Live-Show machen, dass die Leute dann merken, dass wir voll die Catfishes sind. Weil wir in den fertigen Folgen immer so flüssig klingen und in echt bringen wir keinen geraden Satz raus.
Wir müssen das dann mit Live-Charme überspielen.
Das war's für heute. Wir machen zu. Nächste Woche gibt es unsere Besprechung vom Wiedersehen vom Sommerhaus der Stars. Ich glaube, das wird richtig wild. Bis dahin könnt ihr uns gerne 5 Sterne überall geben, wo man es machen kann. Immer noch sehr gerne bei Apple Podcasts vor allem, denn da ist ein hartes Pflaster. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche, Dina.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.